Was? Test?
Test? Gut. Also, dann hallo und willkommen zum chaotischen Chaos-Seminar. Ein paar haben es ja schon zwischen allen bekommen. Eigentlich sollte heute Volker hier stehen, was über die Telekommunikations- und Überwachungsverordnung erzählt.
Eigentlich könnte hier stehen.
Okay. Also, wir sind sozusagen der Ersatz für den Ersatz. Volker wollte nämlich den Ersatzvortrag machen. Dem ist es aufgefallen heute Morgen, dass er noch nicht hier sein kann heute. Und deshalb haben wir heute Morgen gesagt, Stefan und ich, ach ja gut, dann versuchen wir doch mal irgendwie was zum Thema EU-Pässe zusammenzukriegen. Stefan hat heute den ganzen Tag fleißig Folien gemacht und ja, die klickern wir jetzt einfach mal schon durch. Die Quellen sind hauptsächlich dafür da, wenn es dann im Web steht, dann könnt ihr nachlesen, wo das alles herkommt. Wir beziehen uns insbesondere auf den Vortrag hier, den wir letzte Woche auf einer Konferenz am Rhein gehört haben. Dennis Kügler ist vom BSI und werden wir gleich noch erzählen, ist also in dieser ganzen Entwicklung dieser kryptografischen Spezifikation für diese biometrischen Pässe ganz eng mit eingebunden, ist da Projektleiter beim BSI und erstaunlicherweise ein echt vernünftiger und ein vernünftiger Kopf und kennt sich auch da richtig gut aus und weiß, was er da tut, also hat uns echt angenehm überrascht. Ist auch ganz vernünftig, hält also von Biometrie auch nicht allzu viel. Und gut, also nicht offiziell, das ist klar. Also wie gesagt, mit dem konnte ich mich richtig gut unterhalten. Dann gab es in der vorletzten oder letzten CT einen Artikel dazu.
Auch von ihm selber.
Ja, genau, auch von ihm geschrieben. Da steht also auch nochmal ungefähr das gleiche drin wie im Vortrag. Im Vortrag war es dann ein bisschen detaillierter. Ansonsten haben wir hier eine Website noch angegeben von der International Civil Aviation Organization, ICAO. Das sind die, die also die Richtlinien für das internationale Passwesen rausgeben. Und ja, dann hier unten noch ein bisschen Kleinkram. Also, warum gibt es biometrische Pässe oder wird es biometrische Pässe geben? Wichtiges Datum fehlt, der 11.9. Da haben die Amerikaner eben so einen kollektiven Koller bekommen und meinen deshalb, jetzt müssen sie die Welt sicher machen. Und das ist also dann auch für unsere ganzen Politiker hier in Europa der Grund gewesen, zu beschließen, wir brauchen biometrische Daten in unseren Pässen, damit also wir die Terroristen alle gleich an den Grenzen abfangen können. Gibt es reichlich Artikel dazu, da wird also schon viel Papier dazu geschrieben, so dass es ein bisschen Quatsch ist. Wer da Details dazu lesen will, dem empfehle ich zum Beispiel die Kryptogramme von Bruce Schneier, steht also zu jedem zweiten was zu dem Thema drin, wieso also biometrische Pässe die Terroristen also genau so viel interessieren, so quasi gar nicht, weil, naja, am 11. September hätten biometrische Pässe auch nicht verhindert. Aber darum wird es also in dem Vortrag nicht gehen, wir werden uns also um das Thema Biometrie weitestgehend drücken erstmal, sondern konzentrieren uns ein bisschen auf die Technik, die hinter diesen Reisepässen stehen soll. Ich habe schon gesagt, maßgebliches Gremium ist die ICAO, International Civil Aviation Organization, die eben Rahmenbedingungen festlegt und Spezifikationen festlegt, wie ein Pass für internationalen Reiseverkehr auszusehen hat. Das macht sie natürlich nicht einfach so, sondern da wird natürlich von allen Regierungen werden entsprechende Lobbyisten hingeschickt, die dann entsprechend Druck machen, dass das reinkommt in diese Spezifikation, was die Regierungen gerne sehen wollen. Und genauso kam es also zu diesen biometrischen Pässen. Für dieses neue Passwesen sind drei Spezifikationen der ICAO maßgeblich. Einmal gibt es eine Spezifikation zu den logischen Datenstrukturen, also welche Daten werden da überhaupt in diesem Pass abgelegt. Dann gibt es eine Spezifikation, da steht jetzt hier nur Digital Signatures, da steckt noch ein bisschen mehr drin, da steht halt drin, wie diese Pässe kryptografisch abgesichert werden. Da erzählen wir jetzt hauptsächlich was dazu. Und dann gibt es ein drittes Dokument, da geht es dann um die Biometrie, das klammern wir jetzt heute mal weitestgehend aus. Und wie gesagt, dieser Dr. Kügler vom BSI arbeitet also an dem maßgeblich mit, und hat, so wie er es erzählt hat, in der ICAO schon einigen Unsinn verhindert. Da wird, glaube ich, Stefan nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Also da war es wohl wirklich so, dass das BSI in diesem internationalen Gremium ein paar Mal so diverse Schwachsinn gestoppt hat, also Schwachsinn aus kryptografischer Sicht, und tatsächlich sicherere Verfahren auch vorgeschlagen und durchgesetzt hat. Ja, letzte Woche diese Konferenz, das war eben die Security in Pervasive Computing, und da war er einer der invited speakers und hat also zu dem Thema was erzählt, und dann ist das Thema Security in Pervasive Computing interessiert, war ja auch da und ist es den Vortrag angekommen. Im Übrigen, Frank Rieger vom CCC war auch da. Fand ihn auch eigentlich ganz okay, den von BSI. Stehen wir also nicht allein in unserer Meinung. Ja, was sollen diese neuen Pässe bringen? Also neben der Biometrie sollen sie sicherer sein als die herkömmlichen Pässe. Sicherer heißt in dem Fall, sie sollen fälschungssicher sein. Das heißt, es kann sich nicht irgendjemand einfach so im Hinterzimmer einen Ausweis bauen und da reinschreiben, ich heiße Hugo Müller und bin da geboren und so weiter. Das wird über Zertifikate in der Public Key Infrastruktur realisiert. Dann, Fälschungssicherheit wird ja beim heutigen Pässen, Personalausweisen auch schon ein Stück weit realisiert durch physikalische Merkmale. Das soll jetzt eben in neuen Pässen auch zusätzlich durch digitale Systeme und durch Kryptographie eben realisiert werden. Zweiter Teil hängt eigentlich mit dem ersten zusammen. Kopierschutz, man soll also auch nicht hergehen können, einen stehenden Pass nehmen und dann eine Kopie davon anfertigen und dann reisen plötzlich zwei Hugo Müllers durch die Gegend. Das soll also auch verhindert werden. Ja, und dann ein Punkt, der war in der ICAO zunächst mal gar nicht so wichtig, vor allem Amerikanern nicht. Und das war eben so ein Punkt, wo die Deutschen ganz gewaltig drauf gedrängt haben, nämlich Zugriffskontrolle. Man will also nicht, dass jeder hergehen kann und diesen Pass auslesen kann. Wenn man sich vorstellt, da stecken irgendwann mal biometrische Daten drin, so es denn kommt, Fingerabdrücke zum Beispiel, und es geht jemand rum und da kommen RFID-Chips rein und liest, also so Fußgängerzone auf Entfernung aus irgendwelchen Reisepässen, Fingerabdrücke ab, macht dann irgendwelche Modelle von den Fingerabdrücken und verteilt die an irgendwelchen Kriminaltatorten oder so. Oder wenn mal irgendwann Biometrie zur Zugriffskontrolle ein größeres Thema wird, baut man sich halt Finger nach und drückt die auf irgendwelche Zugriffsscanner und so weiter. Gut, und das soll, wie gesagt, diese Zugriffskontrolle verhindern, und zwar eben durch die gegenseitige Authentisierung. Das heißt, der Pass muss beweisen, dass es ein gültiger Pass ist, und das ist eben das Neue, das Lesegerät muss auch beweisen, dass es ein gültiges Lesegerät ist. Details dazu kommen dann auch gleich. Und letztes Ziel, das Ganze soll möglichst patentfrei funktionieren, damit man das Zeug eben auch weltweit einsetzen kann, ohne irgendwie Geld dafür zahlen zu müssen. Ja, wie ist so ein Pass aufgebaut? Da geht man mal ins Internet, sucht man mit Google nach Personalausweisen, findet also tatsächlich Personalausweise von Leuten. Das ist ein typisch dummes Stellen, ein Personalausweis ist ganz. Also, ich meine nicht, dass man den einfach so mit dem Farbdrucker mit Tintenstrahl rausdrucken könnte, aber die Daten da drauf sind schon einigermaßen interessant. Der Herr war sogar so nett und hat sogar noch die Rückseite mit Anschrift und allem kopiert. Ja, gut. Jedenfalls, dieser herkömmliche Reisepass, wenn wir es mal von dem Wolf weggehen, nehmen wir mal lieber die Erika Mustermann, die macht das noch viel häufiger, der Herr Wolf, also den Ausweis von der findet man ständig im Netz. Jedenfalls.
Die wechselnde Bilder, oder?
Ja, das ist unterschiedlich. Also, ich weiß auch nicht, die Frau, die verändert sich. Mal wird sie jünger, mal wird sie älter.
Eindeutig mit der Wurst.
Ja, oder einen guten Schönheitschirurg. Auf jeden Fall hat also so ein herkömmlicher Reisepass oder ein Personalausweis, das schenkt sich jetzt an der Stelle nichts, hat eine ganze Reihe von physikalischen Sicherheitsmerkmalen. Also, wenn sich mal seinen Reisepass oder Personalausweis anschaut, das sind teilweise Hologramme drauf, das gerade wenn man also gekippt anschaut, tauchen da irgendwelche Zeichen auf und so weiter und so fort. Also das ist schon relativ gut, und ich habe mich nochmal mit diesen BSI-Menschen unterhalten, also die meinen, es gibt durchaus Untersuchungen, auch wenn man natürlich die Dunkelziffer nicht kennt, aber so oft wird der wohl nicht gefälscht. Also da ist es deutlich einfacher, Ausweise von irgendwelchen Weltmächten zu fälschen als einen üblichen deutschen Personalausweis. Da sind wir eigentlich schon relativ gut. Aber das ist eben nicht weltweiter Standard und ich weiß auch nicht, ich glaube auch nicht alle in Europa haben das bisher so durchgesetzt und sind auf dem Standard. Trotzdem, wie gesagt, ist es so von physikalischen Sicherheitsmerkmalen, ist so ein Ding erstmal relativ schwer zu kopieren. Es soll aber eben noch besser werden und deshalb brauchen wir jetzt die digitale Technik, die Informatik. Und man ist also auf die Idee gekommen, so ein neuer Reisepass wird erstmal physikalisch ausschauen wie der, aber man baut eben noch einen RFID-Chip rein, das heißt einen kleinen Chip mit einer Antenne, der sich also passiv, der hat keine eigene Batterie, das muss ein passiver RFID sein, der lässt sich von außen mit Energie versorgen, da ist dann eine Smartcard drin oder ein Smartcard-Chip drin und der kann dann richtig Kryptografie machen und damit kann man dann also einiges zusätzlich realisieren. Der Pass als solches bleibt wie gehabt und auch die Daten, die auf dem Chip drauf sind, sind zunächst mal wie gehabt. Das, was also hier so alles draufsteht und hier unten auch nochmal maschinenlesbar kodiert ist, ist also hier ein bisschen alphanumerisches Feld und hier unten noch ein paar numerische Felder, diese sogenannte Machine Readable Zone, die wird also erstmal 1:1 in diesem RFID-Chip abgebildet. Was auch in den RFID-Chip abgebildet wird, ist das Bild. Und zwar einfach als JPEG. So einen entsprechenden Datenblock und da wird dann nochmal als JPEG das Bild drin. Und das hat mich auch ein bisschen erstaunt, weil das kam der.
Ja? Dann müssen wir dann in den Scanner-Stage gehen, dass das Bild downloaded ist.
Das Bild wird sehr stark komprimiert. Das sollen so 10, 20 Kilobyte sein. Sodass also das Auslesen von dem Smartcard-Chip über diese Funkschnittstelle, die ist das tatsächlich ein Problem, weil die Datenrate dann nicht so hoch ist. Das soll innerhalb von ein paar Sekunden gehen, also ungefähr in der Zeit, die du halt normalerweise bei so einem Grenzbeamten verbringst.
Was bringt einem so ein Bild mit den Artefakten?
Dass du es nicht so ohne weiteres, also nicht zumindest auf physikalischen Weg austauschen kannst. Da ist eben durch eine Signatur zunächst mal hinterlegt, das Bild ist wirklich das Bild vom Alexander Bernauer. Während bei so einem Chip, wenn es also da irgendjemand zumindest mal physikalisch hinreichend schickt, ist, kann er natürlich schon versuchen, da ein anderes Bild reinzumachen oder einen Ausweis zu bauen, wo halt entsprechend dein Bild mit irgendwelchen anderen Informationen hinterlegt ist oder ähnliches. Aber das ist mal die Idee, einfach durch kryptografische Verfahren. Auch die Zuordnung von Daten und Bild sicherer zu machen oder weniger leicht fälschbar zu machen. Was mich ein bisschen verwundert hat, ich hatte immer gelesen, ja, Biometrie, Fingerabdruck und so weiter und soll ab Oktober kommen. Das ist gar nicht geplant. So schnell kriegen wir das alles gar nicht hin, sondern das, was jetzt ab Oktober hätte kommen sollen, jetzt vermutlich erst nächstes Jahr kommt, ist erstmal das hier. Und Biometrie heißt in dem Fall tatsächlich nur, das Bild liegt auf digitalem Ausweis vor. Weitere biometrische Merkmale, also Fingerabdruck und so weiter, sind tatsächlich erst 18 Monate nach Einführung dieser ersten Version geplant. Das heißt, also man kann in aller Ruhe auch noch abwarten, wenn man seinen Fingerabdruck nicht abgeben will, kann man sich auch noch so einen...
Die Frist, um das einzuführen, die beginnt dann, wenn die sich jetzt einmal einig sind, was sie haben wollen, dann haben sie 18 Monate Zeit, das einzuführen und danach kommt dann der zweite Schritt, wo es dann um die Fingerabdrücke geht und dafür sind dann, wenn ich an den Vortrag richtig entsinne, nochmal weitere 3 Jahre Einführungszeit geplant. Also es ist durchaus realistisch zu sagen, unsere Regierung wird nicht nur einmal gewählt oder wiedergewählt, sondern eher zweimal, bis wir überall Fingerabdrücke drin haben, wenn es dann überhaupt noch aktuell ist.
Wobei das natürlich auch ziemlich nach hinten losgehen kann, weil es gibt an der Stelle, wenn wir später noch sehen werden, ein paar Punkte, wo man das Ganze also mehr oder weniger optional auslegen kann. Zum Beispiel, wer darf diese Biometrie lesen? Momentan ist nicht daran gedacht, dass zum Beispiel die Amerikaner die Fingerabdruckdaten lesen dürfen. Aus diesem Ausweis. Wenn dann aber meine Regierung ein, zwei Mal gewechselt hat, es gibt ja durchaus Leute, die sehr amerikafreundlich sind in Deutschland, dann kann es natürlich sein, dass es ganz schnell anders ausschaut. Das System lässt zum Glück und leider relativ viele Freiheiten, die dann die Politik in die eine oder andere Richtung ausgestalten kann. Gut, was auch noch interessant ist, der Pass bleibt auch ohne RFID gültig. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, ich kann meinen Pass hinlegen, die können dann, der ist dann halt kein RFID-Pass mehr. Das hängt dann von den Grenzabkommen ab, ob ich dann mit dem Pass ohne RFID einreisen darf oder nicht, aber es ist ein gültiges Reisedokument. Das heißt, wenn ich also so einen Pass mit RFID aufgedrückt bekomme, einmal in die Mikrowelle, 2 Sekunden 800 Watt, ich bin RFID-frei. Und das ist okay.
Deshalb, wenn nicht nur recht abfahren.
Eine Sekunde.
Ich glaube, beim Vorrat hätten sie irgendwie mal so 100 Watt oder sowas in die Mikrowelle gelegt. Und nur um mal zu gucken, was passiert, und da hat es ein ziemliches Feuerwerk gegeben.
Okay, dann fangen wir mal mit 300 Watt an. Also muss man sich vorsichtig rantasten. Jedenfalls, also das funktioniert. Das ist okay. Ja?
Also es wird nicht strafbar sein, wenn man den Outfit kaputt macht.
Ja, wer soll denn dir nachweisen, dass du ihn kaputt gemacht hast?
Wenn du da so Brandloch drauf
hast. Dass du keine Lanze verbrannt hast. Also es sollte schon ohne Brandloch sein, aber meine Güte, bist halt im Supermarkt irgendwie rausgelaufen, da war halt ein starkes Lesegerät. Das hat der Chip nicht vertragen. Also, du kennst dich doch nicht damit aus.
Das Ganze hat natürlich noch einen anderen Hintergrund, dass die Pässe auch ohne das noch gültig sind. Sollte sich zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn das Zeug mal deployed ist, mal rausstellen, das hat eine eklatante Schwachstelle und man kann dieses ganze Elektrozeug umgehen, dann hat die Bundesdruckerei nicht das Problem, von heute auf morgen 85 Millionen neue Reisepässe ausstellen zu müssen oder so, sondern man erklärt das Ding für ungültig, für null und nichtig, und die Pässe haben aber dann immer noch dieselben physikalischen Sicherheitsfeatures wie vorher und damit auch dieselbe Funktion noch.
Ja, schauen wir mal an, was auf so einem Pass jetzt alles drauf gespeichert ist. Also jetzt dieses erste Dokument, diese logische Datenstruktur. Da gibt es sogenannte Data Groups, die G1 bis 16. Ein paar sind schon definiert, ein paar da hinten sind noch optional und frei und reserviert. Also DG1 ist zunächst mal ungefähr das, was auf so einem Pass heute aufgedruckt ist. Kann jeder selber lesen. Da steht es erstmal nichts Ungewöhnliches drin. DG2 ist das Gesicht. Wobei man euch an der Stelle einwenden könnte, wenn man zu DG1 zurückgehen, Optional Data, da kann euch alles Mögliche drin stehen. Und man selber kann es natürlich nicht auslesen, weil man nicht ein authentifiziertes Lesegerät für sowas hat. Also könnte man natürlich Verschwörungstheorien vorausgesetzt auf die Idee kommen, da schreiben wir jetzt irgendwas rein, was halt in keinem offiziellen Dokument auftaucht. Und keine Ahnung, da kopieren sie dann Kontostand und ich weiß nicht was.
Ja, das dauert bestimmt nicht lang, bis so ein Team anliegt, oder?
Kommen wir noch dazu. Revocation ist natürlich die. Ja?
Sind die Felder da alle gleich lang oder wie viel Platz hat er da?
Wie groß die Felder sind, die sind natürlich nicht gleich lang. Also wie gesagt, das Bild hier unten ist ein JPEG mit ein, zwei Dutzend Kilobyte. Wie groß sie jetzt genau sind, also die ICAO-Standards sind öffentlich, müsstest du selber nachschauen. Ich jetzt über den Stefan. Mein Name wird halt X-Byte groß sein und so weiter.
Die Theoristin ist ja wohl mehr als das für einen Namen. Nehmen Sie nur so lange Namen,
glaube ich. Ja, das muss man ja meistens für
Da gibt es dann hinten ein Feld, Overflow, und dann bist du schon mal verdächtig.
Aus dem Kriegeterrorist, der könnte euch passen.
Also, es waren ja deutsche Terroristen. Es gibt ja Terroristen, die kommen aus Arabien. Gut. Mit dem Grund, wieso das nichts bringt, aber egal. Was kommt noch? DG3, DG4. Da wird also dann der verschlüsselte Finger abgelegt. Und andere biometrische Merkmale sind vorgesehen, zum Beispiel Retina-Scan, also ein Augenhintergrund-Scan. Hier ist nochmal Platz für ein zweites Bild, Das ist dafür gedacht, wenn als Biometrie automatische Gesichtserkennung zum Einsatz kommen soll. In Hessen hat man immer so ein Halbprofil, wo man so von schräg vorne fotografiert wird, weil da irgendwie Zollbeamten mehr mit anfangen können und das besser überprüfen können. Für eine digitale Bilderkennung ist ein Frontalbild besser geeignet. Und es ist also dran gedacht, eventuell mal hier noch ein zusätzliches Frontalbild abzulegen.
Also da war im Publikum, war auf der Konferenz jemand, der offensichtlich sein Geld mit Gesichtserkennung oder so, also solchen Verfahren verdient. Und der hat, also im Gespräch danach war herauszuhören, dass also die Bilder, was man so auf dem Pässen hat, hinten und vorne nicht reicht für auch nur für eine annähernd halbwegs zuverlässige Gesichtserkennung. Also was man so als Passbild wohl abgibt, das, selbst wenn man es dann eins, also man geht zum Fotografen und lässt ein Bildchen machen und wenn man das danach wieder eins kennt, das ist wohl als Daten für Erkennung absolut mangelhaft.
Das heißt, da ist dann auch die Frage, wie dann der ganze Arbeitsprozess ablaufen soll. Wie kommt das Bild von der Passbehörde dann zur Bundesdruckerei, um dann mit dem Ausweis zu landen, in der Qualität, dass man damit was anfangen kann?
Liegt es, dass man das nicht für Gesichtserkennung liegen kann, an diesem Winkel, der angesprochen wurde, oder liegt es daran, dass das Bild einfach zu klein ist und die Qualität zu schlecht ist?
Also ich vermute mal ein Stück weit an beiden. Ich habe mit Gesichtserkennung sowas habe ich noch nie was gemacht. Also kenne ich mich technisch nicht aus. Nur wie gesagt, das war rauszuhören. Und die Antwort von dem auf eine entsprechende Frage, wie das dann in der Zukunft sein soll, mit Bildern, die eingereicht werden und wenn sowas mal kommt, war die Antwort von den BSI-Referenten, dass es wohl Software gibt, um die Qualität von dem Scannern zu überprüfen, ob das hinreichend brauchbar ist. Also dann auch für das Porträtbild, wenn man da ein allzu verratztes Bild bringt, kann es sein, dass dann die Qualitätsprüfung beim Passamt dann sagt, nee, das reicht mir nicht. Frei nach dem Motto, der Beamte dort auf dem Amt, der kann es möglicherweise nicht beurteilen, also ich mache nur Skismus im Software-Sicherheitshalber.
Gut, ja, dann liegen da noch eine ganze Reihe weiterer Sachen, die dann allerdings immer mehr unspezifiziert sind, also hier noch eine Unterschrift und dann wird es also hier irgendwelche Data-Features und was auch immer geben, das wäre jetzt alles noch optional und unbestimmt. Hier unten ist noch was Interessantes, da liegt ein kryptografisches Schlüsselpaar, ein Public Key Pair, mit dem man dann später noch was anfangen kann. Gut, das dürfte ich ungefähr alles gesagt haben. Hier DB17, dahinter kommt dann noch mehr, es gibt 17, 18, 19.
Noch spezifizierter, da ist noch nicht richtig spezifiziert.
Also das ist dann sozusagen der virtuelle Stempel bei Einreisen in irgendwelche Länder. Also dieses hier, das gibt es da nicht mehr, sondern es wird dann halt elektronisch auch auf dem Pass vermerkt.
Ja. Die Nachträge und bescheiden alle.
Also da ist ein richtiger Smart Card Chip drin, mit dem kannst du richtig Protokoll reden und alles mögliche.
Der Smart Card Chip muss nur Bereiche haben, mit Speicher, der noch beschreibbar, also Abschnitte haben mit Speicher, der noch beschreibbar ist. Also braucht man nachher dann für die Zertifikatsverwaltung braucht man das auch.
Ja gut, solche RFID-Chips werden die meisten wahrscheinlich schon was von gehört haben. Radio Frequency Identification heißt das Ganze. Es gibt zwei Arten davon, es gibt aktive und passive. Die aktiven haben eine Batterie oder Stromanschluss, passive RFIDs haben nichts davon. Wenn die irgendwas tun sollen, dann brauchen sie natürlich auch Energie und Strom. Und die nehmen sie direkt aus der entsprechenden Trägerwelle vom Lesegerät. Das heißt, das Lesegerät schickt dann eine Funkwelle hin und die erzeugt auch gleich die Energie, die der Chip zum Arbeiten braucht. Es gibt diese RFIDs in unterschiedlichen Varianten. Die arbeiten bei unterschiedlichen Frequenzen, haben damit auch unterschiedliche Ausleseabstände. Also es gibt welche, die arbeiten in eher so einem Zentimeterbereich. Und es gibt welche, die arbeiten im Bereich bis zu einigen Metern. Hier hat man bewusst Chips genommen mit einer kurzen Auslesedistanz, die ist sogar noch das, was normalerweise so im Supermarkt spezifiziert und eingesetzt wird, unterschreitet. also so 10 bis 15 cm sollen da möglich sein, aber auch da kann man natürlich dann mit entsprechenden Manipulationen was dran drehen. Also mit entsprechenden Antennen und entsprechend mehr Leistung als der Standard eigentlich erlaubt, kann man so ein Outfit wohl auch noch aus 1 bis 1,5 Meter Entfernung selber auslesen. Kritisch ist es aber, wenn man die Kommunikation oder sagen, die Entfernung größer wird wie 1 bis 1,5 Meter, dann funktioniert das mit der Energieübertragung und die Chips nicht mehr. Das heißt, die bleiben dann einfach tot. Was aber auch aus noch größeren Entfernungen geht, ist eine Kommunikation passiv mithören. Das heißt, wenn irgendjemand sein passives Lesegerät steckt, die beiden unterhalten sich und ich sitze also in 10 Meter Entfernung mit irgendeiner guten Lichtantenne, dann kann ich es auf jeden Fall noch abhören. Und so ein Setup, also so eine Kommunikation passiv mitzuhören, das passt also locker in den Aktenkoffer rein. Das heißt, ich laufe mit meinem Aktenkoffer vor der Elektronik am Flughafen auf und ab in der Nähe der Sicherheitskontrollen, ein paar Meter Abstand und könnte also hypothetisch reichlich solche Daten abhören. Ja, und gerade, ich hatte es schon angesprochen, gerade bei den biometrischen Merkmalen ist es natürlich extrem übel. Zum Beispiel Fingerabdrücke, aber auch so ein Retina-Scan oder so kann man sicherlich für Filmsinn verwenden. Und deshalb ist zumindest ins Deutschen relativ schnell klar gewesen, das darf so nicht sein. Also man muss irgendwas machen, um diese Kommunikation zwischen dem Leser und dem Pass so zu schützen, dass niemand anderes das auslesen kann oder eben die Kommunikation mithören kann.
Aber es geht da Tonverschlüsselung zwischen Scanner und Pass und mehr.
Das wäre durchaus mal so ein Plan gewesen. Also, Sie werden... Das ist ein Stefans Part. Da will ich jetzt den Fun nicht von wegnehmen. Und was natürlich überhaupt nicht passieren darf, ist, dass ich laufe hier mit meinem Pass irgendwo in der Hosentasche durch die Fußgängerzone und irgendjemand läuft mit einem Lesegerät hinter mir her und liest mich aus. USA haben natürlich darauf, als es dann so in der ICAO massiv immer wieder vorgetragen wurde, dass es doch ein Thema ist, haben sie reagiert, Hightech-Land USA, wir machen eine Hightech-Lösung, wir machen Metallfolien im Umschlag. Dann kann es ja keiner auslesen. Naja, also zumindest theoretisch nicht. In der Praxis funktioniert das dann sehr wohl, wenn man entsprechend geschickt ist. Also so eine Metallfolie schirmt zwar ein bisschen ab, aber sobald das dann auswärts zum Beispiel aufklappt, geht es halt doch wieder und so weiter und so fort. Also das war tatsächlich das, was die USA in der ICAO vorgeschlagen haben, was sie zurzeit auch noch ein Stück weit vorhaben. Das ist also Sicherheit made in USA. Und drum, also manchmal können wir schon froh sein, dass wir in Deutschland ein bisschen glückliches mit unserer BSI haben, auch wenn man es manchmal nicht so toll findet. Um so einen RFID-Chip anzusprechen, jeder so ein Chip hat eine ID, brauche ich also diese IDs, also wie eine MAC-Adresse, ein Ethernet oder ein WLAN oder so. Hätte jetzt ein Chip immer die gleiche ID, man muss ja erstmal antworten, bevor man Kryptografie über ein Protokoll machen kann, würde der also sofort mit seiner ID antworten, dann würde mir natürlich die ganze Kryptografie nichts nutzen. Ich könnte also den Passinhaber, über der seine ID zumindest immer eindeutig wiedererkennen. Damit auch das nicht geht, wird es also so sein, dass diese ID, dieser RFID-Chip im Pass, für jede Kommunikation eine neue zufällige ID generiert. Zumindest in Deutschland. Und wollte ich das jetzt noch erzählen? Jetzt wolltest du es machen. Genau. Und zum Kryptografie-Teil übernimmt jetzt Stefan.
Ja. Mal gucken. Also gerne meine Vorwarnung, dass das Ganze, was jetzt hier zusammengeschrieben ist, also den ersten Teil mit dieser Basic Access Control, die jetzt hier auf der Folie erwähnt ist, das hat man ja noch in der CT schon mal nachlesen können. Da gibt es auch im Internet das ein oder andere Dokument drüber. Je weiter man jetzt dann da nach hinten kommt, desto vager wird das Ganze. Also, okay. Also je weiter man da nach hinten kommt, desto schwammiger wird das Ganze. Zum einen deswegen, weil also ich den Eindruck habe, dass die bei der ICAO auch noch so ein bisschen im, im Fluss sind. Das wird alles noch, ich meine, sie haben irgendwelche Datenfelder spezifiziert, aber es ist halt noch kein, also es gibt noch, ich habe noch keine Beiträge irgendwo gesehen. Was sie auch noch vermisse, zum Beispiel, es gibt also diese verschiedenen Blöcke mit verschiedenen Zugriffskontrollen.
Soll
ich da nicht komplett aus, wenn es
einfach
meins? Kann man damit sehen. Ja, ja, scheiß Technik.
Das wird bis jetzt Analogtechnik, da kennt man es nicht aus.
Ja, ja, okay. Also, wie die Protokolle dann genau ablaufen, also richtig harte Protokollspezifikation à la RFC habe ich noch nicht gesehen von dem Zeug. Und die Sachen sind jetzt teilweise einfach nur Gedächtnisprotokolle von Frank und von mir, von dem Vortrag, weil der gute Mensch vom GSI dort, der war zwar sehr freundlich und umgänglich, aber er hat mehr als einmal erwähnt, dass diese ganze Thematik, egal ob in Biometrie insbesondere, aber auch der ganze Rest, es ist ein Hornissennest, in dem man wunderbar Platz nehmen kann. Und aus dem Grund hat er die Folien auch auf Bitten und Betteln nicht rausgegeben und hat gesagt, wir bekommen sie, nachdem er sich das okay von seinem Chef geholt hat. Hat halt bis heute Abend nicht mehr gereicht. Deswegen ist das Ganze jetzt, wie gesagt, aus Skribbles während dem Vortrag und so halt und aus dem Gedächtnis entstanden. Noch was anderes so zum Geek-Faktor, also jetzt mal komplett abgesehen von dem, dass es jetzt hier um Ausweis, Authentifizierung und ich weiß nicht was und um unsere Zukunft geht oder Schlimmeres. Wenn man also jetzt mal allein vom technischen Standpunkt anschaut, das ist irgendwo schon faszinierend. Ich habe einen Chip, der eine Antenne bekommt und das Ding hat keine Stromversorgung und trotzdem einfach über die Trägerwelle, über die der angesprochen wird, schaffe ich es. Nicht nur wie im Kaufhaus irgendeine, keine Ahnung, 96-Bit lange Nummer auszulesen, womit ich den Artikel identifiziere, sondern ich kann hier richtig Protokoll sprechen, ich kann irgendwelche kryptografischen Operationen vornehmen. Also technisch ist das schon eine ganz spannende Sache. Ich habe dann auch als erstes mal gefragt, ob man dann nicht jetzt allein in der Stromversorgung eine Menge Schindluder treiben könnte, von wegen den Chip mal gezielt mit ein bisschen Überspannung oder Unterspannung versorgen oder sowas, um irgendwelche Side-Channel-Attacks zu fahren, wie es ja bei irgendwelchen Smart-Cards in der Vergangenheit ja schon gemacht wurde, kam als Kommentar zurück, also den Chip, den Sie da gedenken einzusetzen, das ist kein brandneues Modell, sondern eins, das es wohl schon eine Weile gibt und der gut evaluiert ist, wo sowas eben nicht so ohne weiteres funktioniert.
Was auch ganz interessant ist, also der Chip wird nicht nur irgendwie so ein paar publiche Algorithmen machen, sondern der wird richtig asymmetrische Kryptographie machen, also RSA, oder Elliptic Curves und so weiter.
Ja, es ist ein Smartcard-Chip mit den typischen Features, irgendwelche Public-Key-Verfahren, ein symmetrisches Verfahren, irgendwelche Hash-Funktionen und ein Zufallszahlengenerator, der auch tatsächlich zufällige Zahlen liefert. Soweit eben möglich. Okay, also was ich jetzt im Folgenden erzähle, es bezieht sich zumindest jetzt in dieser Reihenfolge, wie ich es jetzt da darstelle, auf die deutschen Pässe, so wie sie geplant sind. Diese einzelnen Teile, diese Authentisierungsteile, die sind in irgendeiner Form modular gestaltet, sodass andere Länder diese Bausteine anders zusammenbauen können. Was bei den deutschen Chips auch, ja?
Wie schon die Kompatibilität gewährleistet?
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, die RFC, die ist mal alles spezifiziert, die möchte ich sehen.
Also es wird halt zum Beispiel so sein, in einem deutschen Pass werden sich Fingerabdrucken so nur lesen lassen, wenn Extended Access Control implementiert ist. Wenn du dann halt zu einem amerikanischen Lesegerät kommst, dass das nicht implementiert, dann kannst du halt den Fingerabdruck nicht auslesen. Basta. Und dann kommt es halt auch um die Extraschlange oder musst du vorher ein Visa beantragen.
Das ist ja praktisch.
Ja, also... Ja, was ist dir lieber, dass die ganze Welt deinen Fingerabdruck einfach so auslesen kann oder dass man im schlimmsten Fall in eine Sonderbehandlung läuft?
Ja.
Ja, über Sinn und Unsinn von dem Ganzen zu diskutieren, ist glaube ich müßig. Das ist was ganz anderes. Ja?
Also, ich will es ja gar nicht, aber wenn schon, dann nur einheitlich, oder?
Nee,
also
die haben. Eigentlich ist teuer, dass es so machen, weil das funktioniert nicht. Das ist gut eigentlich.
Pass auf, das wird doch so sein. Du wirst in Zukunft wissen, um in die USA zu reisen, brauche ich ein Visum oder ich brauche kein Visum. Um nach Brasilien zu reisen, muss ich so einen Pass haben oder einen anderen Pass haben? Das ist ja heute auch nicht einheitlich. Du musst dich vorher informieren, was musst du tun, um mit deinem Pass in dieses Land reinzukommen. Und das musst du heute, das musst du dann auch in Zukunft machen, weil das halt im Zweifelsfall die Begründung dafür ist, dass irgendwelche Systeme inkompatibel sind.
Was ich ganz verstehen kann, auf Druck der USA gibt es sowas jetzt in Europa. Ja. Und das, was nachher rauskommt dabei, ist etwas, was mit den USA überhaupt gar nichts anfangen können, weil sie nicht an die Daten rankommen.
Weil die USA könnten, wenn sie wollten, schon an die Daten rankommen, sie müssen nur ihre Lesegeräte entsprechend bestimmen. Also, sie müssen nur sich mal auf, irgendwann mal auf den Punkt committen, dass sie sagen, okay, sie implementieren in ihren Lesegeräten diese erweiterte Zugriffskontrolle. Wenn die gegeben ist und wenn die Zertifikate entsprechend ausgestellt worden sind, dann können sie es lesen. Also diese Blöcke für sich sind jeweils schon standardisiert. Aber die meisten von diesen Dingen sind optional.
Vielleicht.
Das macht die Sache ein bisschen merkwürdig.
Ich glaube, vielleicht sollten wir erstmal die Sachen durchgehen.
Aber genau richtig. Also beim deutschen Chip schaut das so aus, der ist zu Beginn mal, lässt er sich aktivieren, also wenn man den mit Strom versorgt, das erste, was der macht, für den Mac-Layer, wählt sich jetzt erst das mal eine zufällige ID, dass man nicht erkennen kann, ach ja, das ist der Chip, der sich mit der Nummer 0815 meldet, ach, das war doch Herr Müller, den kenne ich doch schon. Dass das eben nicht ist, dass man da nicht trackbar ist auf die Weise. Irgendwelche Informationen gibt der Pass dann erst preis, wenn diese Basic Access Control gelaufen ist. Die Basic Access Control, das ist das, was man in der CT zum Beispiel schon lesen konnte, funktioniert mit einem symmetrischen Verfahren und das erlaubt einem dann bei den deutschen Pässen den Zugriff auf die Daten, was eben in der Machine Readable Zone ist, drinsteht, plus eben das vorhin erwähnte wenige Kilobyte JPEG. Wenn man weitere Informationen dann haben möchte, muss Chip und Lesegerät diese Extended Access Control durchlaufen. Die besteht aus zwei Teilen, einmal also der Chip Authentication und der Terminal Authentication. Und im Zuge von dieser Aushandlung, bestätigen die sich gegenseitig, dass es sich um valide Geräte handelt und nicht jemand, der da irgendwie zwischen reinfunkt. Ja.
Bei der Basic Access
Control, ich erkläre es ja nachher.
Okay.
Machen wir es einfach so. Ja, jedenfalls, wenn man durch diese zweite Hürde gelaufen ist, erst dann bekommt man unter Umständen Zugang zu den sensitiven Daten wie Fingerabdruck. Was kommt an Verfahren zum Einsatz? Die haben sich committed auf für das symmetrische Verfahren Triple DES zu verwenden. Warum? Kann ich jetzt nur mutmaßen, ein mögliches Argument wäre, dass es da eben Smartcard-Chips gibt, wo das schon fertig implementiert ist und die lang erprobt sind und sich als vernünftig funktionierend herausgestellt haben. Das wäre ein Argument, was ich mir vorstellen könnte. Hash-Funktionen sind in dem Standard momentan verschiedene vorgesehen. Genauso Public-Key-Verfahren gibt es die Wahl zwischen RSA und DSA für Signaturen. Oder alternativ Elliptic Curve DSA. Was fast die ganze Welt machen möchte, ist RSA. Deutschland wird Elliptic Curves verwenden. Wo der Kommentar von dem BSI-Menschen dann auch war, her, mal gucken, ob es die Amis dann tatsächlich lesen können. Mit einem sympathischen Grinsen. Und was an Signaturen verwendet wird, das läuft unter dem Stichwort Card Verifiable Signatures. In irgendeiner Form sind diese, muss das Ganze so gestaltet sein, dass so eine Smartcard, die allein auf der begrenzten Rahmenbedingungen damit klarkommt und das überprüfen kann. Was jetzt noch hinter diesem Schlagwort sich alles an technischen Details begibt, das habe ich verbirgt, das habe ich noch nicht rausgefunden.
Ich glaube, hat man im Nebensatz gesagt, das heißt zum Beispiel, dass bei RSA die Primzahlen hinreichend asymmetrisch gewählt werden, was an die Verifikation relativ einfach ist, wenn die Signatur wieder nicht aufgeht.
Ja, das ist eine der Tricks, die man machen kann. Die Zahl, mit der potenziert wird bei RSA, kann man entsprechend wählen. Und dann ist entweder die Verschlüsselung oder die Entschlüsselung sehr, sehr aufwendig zu berechnen. Sowas zum Beispiel. Das ist aber da steckt noch mehr dahinter. Also es sind vermutlich verschiedene Kleinigkeiten, auf die man da aufpassen muss.
So, die Basic Access Control. Also die Idee bei der Basic Access Control ist, die Idee, die dahinter steckt, ist folgende. Man möchte nach dieser Zugriffskontrolle möchte man digital die Daten lesbar haben, die der Zollbeamte oder an der Grenzkontrolle auch so, indem man den Ausweis einfach in die Hand nimmt und anschaut, bekommen können, nur dass man es eben einfach maschinenlesbar hat. Und damit es eben nicht auf Entfernung funktioniert, ist von tatsächlich vom BSI eben eingebracht worden und gepusht worden, das Vorgehen, dass man sich einen Zugriffsschlüssel berechnet, um auf die Karte zuzugreifen, und zwar aus dieser Machine-Readable Zone. Also was passiert, der Grenzbeamte nimmt den Ausweis, schlägt ihn auf und legt ihn auf einen Scanner. Mit entsprechender Bilderkennung, Zeichenerkennung, werden die Daten hier unten ausgelesen, also diese unteren zwei Zeilen, die sind viel kleiner als Zeichen. Ausgewertet wird bei uns, wenn ich mich richtig entsinne, die untere Zeile, die Zahlen, weil die leichter zu erkennen sind und weil da nochmal eine Prüfziffer drin ist, um Lesefehler auszunutzen. Und das wird als Zugriffsschlüssel genommen. Die Karte selber hingegen, die hat den Schlüssel ja schon direkt drauf. So, jetzt sind wir am Anfang von dem Protokoll. Und das Protokoll beginnt damit, dass die Smartcard eine Challenge schickt, also die wählt sich eine Zufallszahl und schickt die an das Lesegerät. Das Lesegerät wählt sich dann wiederum auch eine Zufallszahl und bestimmt eine Hälfte des nachher zu verwendeten Schlüssels und schickt es zurück an die Smartcard verschlüsselt mit diesem Zugriffsschlüssel. Die Smartcard kann das jetzt dann aufmachen und kann jetzt vergleichen, ist es, was ich jetzt rausbekomme, immer noch wieder die Zufallszahl, die ich losgeschickt habe? Wenn ja, dann hat meine Gegenstelle offensichtlich die Machine Readable Zone lesen können, dann ist es wohl ein Lesegerät oder jemand, der auch optischen Kontakt hat zu dem Ding. Wenn ein wird, bricht das Protokoll dann natürlich ab. Dann geht es nochmal in die Gegenrichtung, da wird die Zufallszahlen werden nochmal zurückgeschickt, um die Frische der Nachricht zu garantieren. Und eine zweite Schlüsselhälfte. Also beide Parteien tragen zum Erzeugen des Schlüssels bei. Und der wird danach dann gebildet, indem man einfach beide Schlüssel, also beide Strings XORed. Und das ist dann der Session-Schlüssel für die weitere Kommunikation. Ja?
Was meinst du mit Frische der Daten?
Diese Nonsense führt mal ein, damit nicht von irgendeiner Seite irgendein Replay möglich ist. So, wie gesagt, also Triple DES wird verwendet, hätte vom Prinzip her 112-Bit Schlüsselraum. Schwierigkeit ist jetzt an der Stelle, die Daten aus der Machine-Readable Zone, die liefern einfach nicht, also 112-Bit, also echte 112-Bit-Informationen. Die vom BSI haben ausgerechnet, man kommt auf ca. 50, 56 Bit, wenn man numerische Daten in der Machine-Readable Zone hat, und auf ca. 73 Bit, wenn man das Alphanumerische mit hernimmt. Und wenn man sich jetzt nur auf das Numerische begrenzt, weil man da eben diese Kontrolle mit der Prüfziffer hat, die dann auch nicht mitverwendet, landet man also letzten Endes bei ca. 40 Bit. Das ist für Brute Force und über so eine recht langsame Schnittstelle immer noch ausreichend, so in erster Instanz. Was dann übertragen wird, sind ja auch nur relativ unsensitive Daten, wie eben, also eben einfach der Name und das, was einfach auf dem Ausweis direkt zu sehen ist. Aber man möchte schon, dass die, wenn sie wirklich sind, also wenn jemand die Kommunikation abhört, hat er einen schon nicht unerheblichen, aber machbaren Aufwand, wenn er einfach diesen Sitzungsschlüssel brechen möchte. Also 40 Bit, das hat man mehrfach gehört mit dem RC4-Wettbewerb und ich weiß nicht was alles, das kriegt man ausreichend Rechenpower und Zeit vorausgesetzt, kriegt man das klein. Aber jetzt ist die Frage halt wieder, das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung in gewisser Weise. Lohnt sich dieser Aufwand nur, um Wochen oder Monate später herauszufinden, wie der Name von dem war, wo ich die Kommunikation abgehört habe? In den meisten Fällen vermutlich nicht. Aber für alles Weitere, also jetzt kommen dann die Fingerabdruckdaten und sowas, sollte dann noch eine weitere Hürde gestaltet sein. Und deswegen werden die restlichen Daten erst nach der Extended Access Control zur Verfügung gestellt. Dann gibt es noch eine weitere Authentisierung neben diesem gerade eben. Es gibt noch einen Modus, also einen Protokollblock, der nennt sich Active Authentication. Das habe ich jetzt aus dem Paper raus, was auf der Epic-Seite heute Nachmittag aufgetaucht ist. Da geht es jetzt dann nicht darum, einen Schlüssel auszuhandeln, sondern da geht es jetzt dann darum, um sich vom Pass sozusagen etwas signieren zu lassen, dass der beweisen kann, ich habe in meinen Eingeweiden habe ich einen Secret Key, der zu meinem Public Key passt, den dieser Smart Card Chip angibt. Also funktioniert ganz einfach. Man schickt eine Challenge zu der Smart Card hin und die signiert das Ganze dann und schickt es wieder zu raus, konkateniert aber nochmal eine Nonce, nochmal eine Zufallszahl dran. Warum? Da hat sich der BSI-Mensch auf dem Vortrag auch ziemlich drüber ausgelassen. Auf seinen Protokollfolien war dieser Nonce noch nicht dran. Also ich weiß jetzt nicht, was da der aktuelle Stand der Dinge ist. Jedenfalls, er hat es vorgestellt ohne diese Nonce und hat dann gesagt, naja, das ist ja schön und gut, dass man sich da was signieren lassen kann, einfach nur als Beweis, da ist der zugehörige Secret Key da. Aber jemand, der bösartig ist, könnte ja jetzt, naja, der hat jetzt die freie Auswahl, was er sich signieren lassen möchte. Und wenn man in irgendeinem Land ist, also bei uns ist es so vorgesehen, dass dieser Public Key, Secret Key, dass dieses Schlüsselpaar, was auf dem Ausweis drauf ist, dass das wirklich nur einfach für die Ausweisfunktionalität genutzt wird und für nichts drüber raus. Wenn man aber angenommen, man reist in ein anderes Land, die haben andere Bestimmungen und sagen, okay, du kannst mit diesem Ausweis auch irgendwelche digitalen Signaturen auf irgendwelchen Dokumenten leisten, dann ist das natürlich eine recht gefährliche Sache. Ich schicke irgendwas Beliebiges rein und bekomme das signiert wieder raus. Also.
Wobei der BSI-Mann auch gemeint hat, also das hätte eine ganze Reihe von Nachteilen und würde nicht kommen.
War
seine Aussage. Und wie gesagt, das kommt aus den USA wieder was anderes.
Aus den USA, in dem Paper steht es drin, die haben das ausgiebig besprochen an der Stelle. Status ist, also es ist momentan noch nicht standardisiert und wie wahrscheinlich, ob dieser Protokollblock mit eingeführt wird oder nicht, ist noch offen. Eine weitere Schwierigkeit, das Ganze ist, da kann sich momentan beliebig jemand in die Mitte dazwischen hängen. Also ein Mittelangriff auf dieses Protokoll wäre möglich. Deswegen macht das Ganze nur Sinn, wenn das nach der Basic Authentication läuft und da schon ein verschlüsselter Kanal da ist. Ja?
Soweit meine kryptografische Kenntnisse genügen, geht das hier gar nicht.
Weil inwiefern?
Dann kann ich das überhaupt gar nicht überprüfen, weil sie sonst nicht kennen.
Der schickt nicht nur stellst dir wie ein Queer sein PGP vor. Du schickst die Daten zurück und packst die Signaturen dran. Das ist an der Stelle gemeint.
Du hast noch Pläne geschickt.
Ja.
Okay.
Okay, vielleicht ungeschickt ausgedrückt gewesen. Jo, okay. So. Jetzt diese ominöse Extended Access Control. Standard auch hier. Es ist noch kein Standard. An der Stelle, also was in diesem Gremium allgemeiner Konsens ist, es ist wohl ein Problem, wenn man die Fingerabdrücke einfach so rausgibt. Ja, fährt an der Stelle doch nochmal ein Wort zur Biometrie, weil ich habe nach dem Vortrag dann gefragt, ob es da nicht andere Möglichkeiten gäbe, den Fingerabdruck abzulegen, außer durch einfach einen direkten Bild davon. Es gibt ja verschiedene Verfahren, um Fingerabdrücke wieder zu erkennen anhand charakteristischer Strukturen. Und es gibt einige Leute, die sich schon überlegt haben, wie speichere ich einen Fingerabdruck ab, wo ich nur diese Strukturen speichere, ohne das Gesamtbild zu haben. Und da war die Antwort, die meisten dieser Verfahren sind
entweder noch nicht ausreichend getestet oder es hat sich bei Ihnen schon erwiesen, dass Sie nicht zuverlässig genug sind. Obendrein sind Sie patentiert. Eines der Designkriterien war, dass man möglichst irgendwelche patentgeschützten Sachen vermeiden möchte. Ein weiteres Problem ist, bei einigen dieser Verfahren gibt es Möglichkeiten, entweder komplett eben entgegen den Versprechen des Designers den Fingerabdruck wieder zu rekonstruieren, oder man kann zumindest ein Bild erzeugen, das schaut für einen Menschen nicht aus wie ein Fingerabdruck, das ist irgendein recht wirres Gebilde, aber der Fingerabdruckscanner erkennt darin wieder die charakteristischen Strukturen wieder. Und man hat sich damit dann auch wieder, also erfolgreich, also einen digitalen Fingerabdruck, also einen Fingerabdruck, der nur für die digitale Welt wie ein Fingerabdruck ausschaut, wieder geschaffen. Und um diese Geschichten zu umgehen, haben sie sich darauf committed, eben einfach ein Bild vom Fingerabdruck abzuspeichern. Und dass das ein Problem ist, wenn jemand das einfach so auslesen kann, um sich danach den falschen Finger selber zu basteln, auf den Trichter sind sie gekommen. Woraufhin verschiedene Vorschläge kamen. Erstens, der erste Vorschlag war, der mal vom Prinzip her sehr vernünftig klingt, der Vergleich, ob das derselbe Fingerabdruck ist, geschieht nicht irgendwo außerhalb, sondern der geschieht auf dem Chip selber. Schwierigkeit, die man dabei hat, zum einen, man committet sich halt einmal auf ein Vergleichsverfahren, einmal ein Algorithmus und keine Ahnung, in 2 Jahren gibt es ein Verfahren, wo die Erkennungsrate deutlich besser ist. Jetzt ist er aber fest auf den Smartcards drauf, das war's. Bitte nächster Versuch in 10 Jahren, wenn Sie Ihren neuen Ausweis abholen. Andere Variante, anderes Problem, was es noch gibt, die Chips sind einfach nicht leistungsfähig genug, um solche Bildvergleiche zu machen. Das funktioniert also nicht. Wäre schön, aber tut nicht. Vorschlag von den Briten war daraufhin, ja, lass doch den Benutzer sagen, ich will jetzt, dass mein Fingerabdruck ausgelesen wird und der muss eine PIN eingeben. Also, irgendwie, also ich überstelle mir das gerade so vor. Erstens, die PIN steht sicher auf dem Passwort oder sonst irgendwo drauf, weil das ist die PIN, die ich sicherlich am seltensten brauchen werde von meinen ganzen Zahlen, die ich mir merken muss. Und zum anderen, angenommen, das ist jetzt jemand, der seinen Ausweis nicht freiwillig hergibt, sondern der den sonst was zur Kontrolle abgeben muss, und da achte ich meine PIN, ich habe sie doch gern vergessen.
Ja, vor allem will man dann ja auch wieder hinreichend Entropie haben und man merkt mal 100, 200 Bit PIN.
Also, lange Rede, kurzer Sinn, das nicht praktikabel fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Was vom BSI dann vorgeschlagen wurde, lass uns doch eine PKI machen, dann kam der große Aufschrei, oh, ist das jetzt die Ingenieurslösung à la Toll Collect mal wieder. Es ist Aufwand, ja natürlich, aber sein Zitat zu dem Bring war likely to be adopted, also in die Richtung wird es wohl gehen.
Das widerspricht jetzt nicht dem Toll Collect Statement.
Kleiner Hinweis noch zum Chips, was mir gerade noch einfällt. Eine grundsätzliche Kritik an dieser ganzen RFID-Lösung ist zum Beispiel die, das Ganze soll ja 10 Jahre halten, es gibt überhaupt keine Erfahrung mit der Haltbarkeit von RFID-Chips über 10 Jahre hinweg.
Wenn schon
auch
mit einem kaputt macht.
Ja.
Gibt es da irgendwelche Abschätzungen, was das irgendwie kosten wird oder wie das halten werden soll?
Also, ich wollte gerade sagen, es geht hier um höhere Ziele, da spielt auch Geld keine Rolle. Nee, also ich weiß jetzt nicht, was die da an Abschätzungen haben, was das unterhalb der PKI kostet. Über die PKI, da, ich habe nachher noch eine Folie drüber, wie die in etwa aussehen wird.
Wobei zum Thema Kosten. Nee, genau das nicht. Also zum Thema Kosten kam ein ganz interessantes Statement von ihm. Da habe ich genau darauf angesprochen, wie teuer denn seiner Einschätzung nach so ein Pass werden wird. Die Aussage von ihm war, ja gut, also der Chip kostet ein paar Euro.
Also sein Part, was er bastelt mit Kusch und Krempel und Kryptographie, das ist nicht der Kostenfaktor.
Und das heißt, der Ausweis dürfte so viel kosten wie jetzt, plus vielleicht ein paar Euro. Und die ganze restliche Infrastruktur bei den Meldestellen und so weiter und auch bei den Lesegeräten, ja, das müsste ja gar nicht der Staat zahlen. weil seine Idee. Ich weiß nicht, wo er sich da, wie er zu der Einsicht kommt. Klingt zwar vernünftig, aber ich habe trotzdem das dunkle Gefühl, dass es anders kommen wird.
Das ist der Staatsstaat. Das ist
der Staat. Okay, also das Ganze erfolgt, also diese Extended Authentication erfolgt in zwei Schritten. Und wie gesagt, er hat es einmal kurz vorgestellt, aber er ist über die Folien sehr zügig drüber gegangen und das ist jetzt auch halt also tatsächlich nur noch was so in Erinnerung hängen geblieben ist davon und ich bin nicht mal mehr zum Aufsteigen gekommen, sagen wir es so. Der erste Schritt, diese Chip Authentication, ist vom Prinzip her ein Differ-Hellman-Schlüsselaustausch. Also in diesem ersten Schritt will man ja dann auch eine bessere Verschlüsselung erreichen. Also haben die einen Differ-Hellman-Schlüsselaustausch hergenommen und haben daran gehängt dann noch die erste Identifizierung des Chips mit Hilfe von dem Zertifikat, was er hat, also der Public Key und das dazugehörige Zertifikat von der Herstellerfirma des Ausweises. Dann als weiteres Schlagwort ist gefallen Cipher-Based Authentication. Also in irgendeiner Form fließt an der Stelle der Public Key so ein und wenn man dann miteinander, wenn beide die gültigen Gesprächspartner sind, dann haben sie danach den Schlüssel so, dass sie sich danach auch danach noch verstehen und ansonsten hört einer halt nur noch rauschen, so ungefähr. Ja?
Authentifizierung ist aber unabhängig von der Base-Authentication.
Die ist unabhängig davon, ja. Man hat es wohl nur nicht auf einmal gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass trotz aller Optimierungen die Public-Key-Operationen auf der Smartcard halt doch schon eine Weile brauchen.
Wobei es da im Vortrag auch irgendwie ein bisschen Widerspruch gab, aber das sind wir dann auch nicht mehr drauf gekommen, ihn da diesbezüglich zu fragen. Ich meine, wenn ich nur die Basic Authentication mache, habe ich ja das Problem, dass ich zunächst mal den Chip nicht authentifiziert habe. Das heißt, nur mit der Basic Authentication kann sich jeder einen Ausweis und einen Chip bauen, der behauptet, er wäre Max Mustermann. Er hat dann, als er dann am Ende nochmal den Ablauf zusammengefasst hat, hat er gemeint, also es würde praktisch Basic Authentication ablaufen, dann würde Chip Authentication kommen, erst danach der Zugriff auf die MAZ-Daten, also Gruppe 1, Gruppe 2. Das stand aber ein bisschen im Widerspruch zu dem, was er am Anfang gesagt hat, weil dann würde jemand, der diese Extended Authentication nicht implementiert, gar nicht an die Daten, also auch an die
Gruppe 1, Gruppe
2 Daten rankommen.
Also vermute mal, er hat schon Ersteres gemeint, aber naja. Schwer ihn jetzt noch zu fragen.
Ja gut, auch dann ist wie gesagt für Gruppe 1, Gruppe 2 die Authentizität von dem Chip und von dem Ausweis eigentlich nicht überprüft. Also es ist schon irgendwie noch ein bisschen seltsam. Ja, es sei denn, es wird doch so.
Wie gesagt, die sind sich ja noch nicht ganz klar, in welche Richtung sie jetzt weitermachen wollen. Es gibt auf einer Seite diesen Vorschlag mit der Active Authentication, den hier auch gezeigt hat. Damit kannst du die Chip-Authentizität überprüfen, die du halt einfach nach dieser Basic Authentication laufen lässt, um den Man in the Middle rauszukriegen. Ob sie die ganz kippen und stattdessen nur das hier fahren und das verpflichtend machen, oder ob sie beides machen und dann sagen, eines von beiden muss man implementieren. Naja, ich meine, schau dir die X500 Standards an, da gibt es auch viele, könnte und sollte und vielleicht. Also, naja, es ist so ein Gremium halt. Was danach dann kommt, die Terminal-Authentisierung läuft über ein einfaches Challenge-Response-Protokoll ab. Dazu hat er, wenn ich richtig im Sinne, gar nichts mehr weiter gesagt. Das war bei ihm auch nur ganz, ganz grob. Beim anderen, beim ersteren, hat er noch einen Protokollablauf aufgelegt gehabt, hat ihn aber nicht mehr erläutert gehabt. Ja?
Ganz kurz nachfragen, ich bin zu spät gekommen. Was ist hier der Terminal?
Das Terminal ist das Lesegerät. Also derjenige, der den den Fingerabdruck in diesem Beispiel auslesen möchte. Das muss ich auch authentisieren. Sonst gibt es keine Infos. Wenn es also das Lesegerät also aus irgendwelcher dunkler Quelle kommt, dann hat es recht schlechte Karten, an die Sache ranzukommen. Was das Terminal macht, also einmal wird mit diesem Zug die die Identität des Terminals bestätigt und zum anderen schickt das Terminal noch einen weiteren Informationsblock an über Zugriffsrechte mit. Na gut, fragt man sich berechtigter Ding, was macht das denn Sinn? Das Lesegerät schickt jetzt einen Block mit an Informationen, was es selber lesen darf. Dieser Block ist signiert vom eigenen Land. Also da gibt es, ich glaube, ich habe es auf der letzten Folie, genau, richtig. Das ist die Idee von denen ihrer CA, wie sie das aufbauen wollen. Also angenommen, Bundes-CA, das wäre mal Deutschland, und die zweite CA, das wäre ein x-beliebiges anderes Land. Was als erstes mal auffällt, die verschiedenen Länder haben keine gemeinsame Root-CA. Also es gibt nicht also die Top-Level-Master-CA, die weltweit Staaten zertifiziert oder sowas, das gibt es nicht. Sondern die müssen sich gegenseitig zertifizieren. Das hat den Vorteil, zum Beispiel, ein Staat könnte den anderen diplomatisch anerkennen und den anderen vielleicht nicht. Das könnte sich in Form von solchen Zertifikaten widerspiegeln, ja?
Da geht es um europaweite Pässe, dachte ich.
Es geht um weltweite Pässe. Es geht um einen weltweiten Standard.
Okay.
Was jetzt diese RUCA macht, die stattet eine gewisse Anzahl von Firmen, die Pässe herstellen, mit Chip-Verifier-Zertifikaten aus. Also die erzeugt sich wieder Schlüsselpaar. Der wird dann zertifiziert eben von dieser Bundes-CA. Und genauso gibt es eine Gruppe von Terminal-Herstellern, die dann eben entsprechend zertifiziert werden. Und die erstellen dann wiederum Zertifikate für Ausweise bzw. für Lesegeräte. Und was jetzt dann noch dazu kommt, diese Bundes-CA, die gibt noch signierte Informationsblöcke raus, welches Land oder welcher Hersteller, welcher Hersteller in diesem Land, das war jetzt aus der Folie nicht genau zu ersehen, bei Ihnen sah das auch so aus, welche Sachen lesen darf. Und zwar, das wird dann mit den. Das ist eine weitere Bedingung, die dann hinten ran, bei den deutschen Ausweisen hinten ran geknüpft wird, jedenfalls. Er muss diese Extended Authentication machen und die entsprechenden Leserechte müssen für dieses Land da sein. Damit der Smartcard-Chip danach jetzt dort beispielsweise die Fingerabdrucksdaten rausgibt. Das heißt, die Daten sind zwar drauf, aber das eigene Heimatland gibt mal das Zepter noch nicht aus der Hand, wer jetzt an was lesen darf. So, und was jetzt da unten passiert, angenommen, so ein Ausweis kommt an so ein Terminal hin, da werden dann eben im Zuge der Kommunikation müssen mehrere Blöcke an Zertifikate eben hin und her übertragen werden, einfach um diese Kette entsprechend runterzuhangeln. Also der Ausweis hat das Zertifikat drin von seinem eigenen Schlüssel, was von seinem Hersteller ausgestellt wurde, und noch das Zertifikat, was dann weiter bis zur Bundes-CA nach oben die Brücke herstellt. Ja?
Die Zugriffsrechte für die Terminals,
ja.
Wo sind die gespeichert?
Die Zugriffsrechte von den Terminals, die müssen über. Wie gesagt, wir haben dann nach dem Vortrag auch gemutmaßt, das ist ein schönes Bildchen, aber wie so eine CA dann konkret ausschaut, ob es da irgendwelche großen LDAP-Server gibt, wo sich die Terminals dann so alle Tag oder alle zwei Tage mal mit verbinden. Also diese Zugriffsrechte müssen in irgendeiner Form durch das Terminal mit übertragen werden. Das heißt, die werden in irgendeiner Form von oben nach unten verteilt. Das Terminal geht, weiß nicht, jeden Abend mal online und holt sich die aktuellen Zertifikate, das heißt, Zugriffszertifikate ab.
Man kann die Zugriffsrechte nicht mehr entziehen.
Jein. Du kannst sie nicht mehr entziehen, also es gibt keine. Revocation kommt auf der nächsten Folie, machen wir es einfach so, oder?
Das Einzige, was der Ausweis speichert, ist im Prinzip das Zertifikat der Bundes-CA, also von seinem Heimatland.
Ja. Also der Ausweis bezieht alle Informationen immer von seiner Bundes-CA. Egal, ob die Informationen jetzt über den eigenen Strang runterlaufen oder ob die von der anderen Seite kommen. Und Ja, genau. Und die Länder, die zertifizieren sich gegenseitig und auch dieses Zertifikat von wegen rotes Land wurde von der Bundesrepublik zertifiziert. Auch dieses Zertifikat muss hier bis zu den Terminals mit runterlaufen. Das muss er mitschicken, weil das könnte sich ja auch in irgendeiner Form ändern. Und warum sich das möglicherweise sogar bald ändern kann, das sehen wir auf der nächsten Folie, wenn der OpenOffice sich bequem weit. Ja, wunderschön. Das mit den Zertifikatslebensdauern, das ist der Kniff, wie sie versuchen, in irgendeiner Form eine Schlüssel-Revocation in den Griff zu kriegen. Also die Smartcards können ja per Definition nicht online gehen. Entweder sie sind inaktiv, weil sie nicht mit Strom versorgt werden, oder sie hängen an dem Lesegerät, was potenziell nicht vertrauenswürdig oder nicht mehr vertrauenswürdig ist. Also, dumme Idee. Also wird eine Revocation in Anführungszeichen gemacht über die Ablaufdaten. Die Zertifikate sowohl für die fremden Lesegeräte, oder für die eigenen, so muss ich sagen, die Zertifikate für die eigenen Lesegeräte, also die der Bundesrepublik, als auch die Zertifikate für die Rechte, wo eben andere Länder ermächtigt werden, bestimmte Daten zuzugreifen, die sollen, so das Konzept, relativ kurz gehalten werden. Relativ kurz im Sinne von eine Woche, vielleicht zwei, aber nicht mehr wesentlich länger. Das war so, wie er die Idee vermittelt hat. Das bedeutet, man kann ein Zertifikat zwar nicht revoken, also angenommen ein Lesegerät wurde irgendwo gestohlen, was die Möglichkeit hat, Biometriedaten auszulesen. Ich kann das jetzt nicht mehr revoken und die Gangster, die es geklaut haben, würden es sicherlich auch nicht mehr online hängen, um da ein Update zu fahren, ihr Revoke einzuholen. Wäre irgendwie ein bisschen ungeschickt. Aber sie werden nicht sonderlich lange ihre Freude dann haben, weil das Zertifikat, was dieses Lesegerät ermächtigt, irgendwelche Chips auszulesen, wird nach wenigen Tagen ablaufen. Dann ist Ende mit dem Vergnügen. Ja? Gute Frage. Schwierig, weil so eine Smartcard hat ja keine Uhr. Also, die behelfen sich an der Stelle jetzt dann auch wieder mit einem Trick. Bei jedem Mal, wenn ich eine gültige, also wenn ich diese Extended Authentication fahre, was so die Idee wohl bei jedem Grenzübertritt ist, da habe ich ja einmal die Information, bekomme ich mal Informationen, also Pakete, die signiert sind von meinem Heimatland. In meinem Heimatland, dem traue ich. Und da schaue ich auf das Creation Date von diesem Datenblock. Und das Creation Date, das speichere ich mir, beziehungsweise wenn ich schon eins gespeichert habe, dann vergleiche ich das damit. Sollte es neuer sein, dann ist das ab jetzt meine gültige Uhrzeit. Das ist eine brauchbare Schranke. Das ist zwar nicht die genaue Zeit, aber...
Das heißt also, was da nicht funktionieren wird, ist, wenn ich meinen Ausweis ein halbes Jahr im Schrank habe und ich komme dann an gestohlenes Lesegerät, dann wird mein Ausweis dieses gestohlene Lesegerät als gültig erkennen. Das ist halt dann Pech.
Ja. Das heißt, sobald so ein Gerät in die Leckung soll, muss ich sofort über die Grenze, dass das Aktuelle nicht überliegt.
Also wenn ein Lesegerät irgendwo gestohlen wird, solltest du halt vermeiden, dass dein Ausweis und dieses Lesegerät gehalten wird zum nächsten Mal.
Ja gut, aber ich meine, wie viel Media lassen sich auslesen?
Basic Authentication.
Die Basic Authentication kommt immer als erstes. Vorher geht nichts. Also jemand muss es auf diesen Scanner legen. Und also mit gestohlenen Terminals, so eben diese Idee, hat man nur relativ kurze Zeit Freude. Und dazu kommt noch über diesen Pfeil quer rüber in das andere Land, diese Zugriffsrechte, die kann man natürlich als Druckmittelchen benutzen, um anderen Ländern zu sagen, oh, ihr dürft eure Geräte nur an der Grenze benutzen und nicht im Inland noch für irgendwelche weiteren Kontrollen, wenn die sich nicht daran halten, kann man sagen, liebe Leute, so nicht, haltet euch an die Abmachung aber wir verlängern euch das Zertifikat nicht, dann kommt ihr nirgendwo mehr an die biometrischen Daten ran, dann ist Ende. Also deswegen, wie gesagt, die kurzen Zeiten, ja.
Dann geht es doch bestimmt den Raten außer den anderen, soll doch bevor man dieses Ausland geht und vorbeikommen und sein Smartphone ablegen.
Das machst du automatisch bei der Ausreise. Da kommst du an einem deutschen Lesegerät ja nochmal vorbei.
Also ich bin bei der Ausreise noch nicht kontrolliert worden.
Wie bitte?
Ich bin meine Ausreise noch nie kontrolliert.
Du bist bei der Ausreise noch nie kontrolliert worden.
Zur Arbeit fahre, werde ich immer kontrolliert. Und bei der Ausreise nicht. Also.
Ah ja, okay.
Ich weiß nicht, was du falsch machst.
Liegt deine Arbeitsstelle im Ausland? Also die Idee ist, also, dass man an dieser, dass man an der Stelle nochmal Kontakt hat mit dem vernünftigen Lesegerät hat. Oder aber zumindest also bei der Einreise in das andere Land. Also
bei Ausreise innerhalb Europas wird man alles nicht kontrolliert, aber wenn man tatsächlich also Europa verlässt, würde ich ihn mal schon sehen.
Wenn du in die Schweiz wärst.
In die Schweiz. Die Schweiz ist Europa, auch wenn die Schweizer das nicht hören wollen. Tut mir leid. Alle Schweizer, tut mir leid. Aber in dem Moment, wo es woanders hingeht, kontrollieren sie. Also allein zum Beispiel der Flug nach Amerika wirst du typischerweise nochmal auf deutschem Boden kontrolliert. Allein deswegen, um dir die Probleme zu ersparen, du kommst drüben an und stellst dort dann erst fest, dass dein Ausweis gar nicht mehr entsprechend Gültigkeit hat und sie dich drüben gar nicht reinlassen würden.
Also ich meine, es ist nicht wasserdicht, aber da wird uns mal halt am Leben.
Hier ist es dann europaweit, dann wird es dann von Amsterdam Ausflüge, da muss ich den Niederländern vertraut werden.
Inwiefern vertrauen? Was würde
ja,
ich dir vertrauen?
Ja, wenn meine Ausreise aus den Niederlanden kontrolliert werden würde, aber nicht bei der Ausreise aus Deutschland.
Du wirst aus den Niederlanden kontrolliert, aber der niederländische Leser muss ja auch in irgendeiner Form. Der musste ja in irgendeiner Form auch ein deutsches Paket liefern. Der musste ja hier, oh, genau richtig, dieser Pfeil hier rüber, das sind die Niederlande darüber. Und diese Dinger, auch diese Dinger wurde wie gesagt, lass sie ein oder zwei Wochen Gültigkeit sein, aber nicht länger. Also hast du das Datum auf deiner Smartcard drauf, das nicht älter als ein oder zwei Wochen ist. Open Office Gedenksekunde. Okay. Gut. Naja, und sonst gibt es zu dem, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Dann haben wir doch ein richtig abendfüllendes Programm gehabt. Also, jetzt mal von der, wenn man mal von der Politik mal absieht, also das grundsätzliche Thema Biometrie, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist oder was auch immer, hatten zumindest alle Anwesenden in dem Vortrag von den Menschen den Eindruck, dass das ganze Design eigentlich einen sehr, sehr soliden und wohl durchdachten, also es schaut sehr durchdacht aus und es ist nicht der Behördenfuchs, den ich zunächst auch erwartet habe, als ich gehört habe in der Zeitung, ja, wir kriegen biometrische Pässe ja um Himmels Willen, sondern also die schlimmsten Befürchtungen haben sich dabei nicht erfüllt. Auf der anderen Seite, dieser Standard, so wie er momentan sich zu entwickeln scheint, erlaubt sehr, sehr viele Freiheiten. Also es gibt sehr, sehr viele offene Parameter. Also wenn man jetzt den deutschen Ausweis, den wir jetzt gerade mal skizziert haben, wie er werden könnte, mal vergleicht, wie die Entwicklung momentan in den USA zu sein scheint. Also die haben zum Beispiel als erstes mal eine, also ich beziehe mich jetzt wieder auf dieses Paper, was der Bruce Schneier heute referenziert hat. Da stand drin, da wurde zum Beispiel erwähnt, die haben für in ihrem RFID-Chip, der meldet sich immer mit einer festen ID, also hat man eine Track-Möglichkeit. Die Basic Authentication ist ursprünglich angedacht gewesen, dass sie nicht nötig ist für den Datenzugriff in Amerika. Also die Amerika hat sich zwar, also das war jetzt Aussage wieder von den BSI-Referenten, die USA haben sich inzwischen bereit erklärt, in allen ihren Lesegeräten Basic Authentication zu implementieren, dass die Deutschen auch problemlos überall einreisen können und nicht in die Extra-Warteschlange müssen, wo es den einzigen Leser am Flughafen gibt, der Basic Authentication spricht. Aber wohl im eigenen Land, also jetzt wieder eben Aussage von dem Schneider-Paper, ist, dass diese Basic Authentication für den ersten Datenzugriff nicht nötig ist. Wir haben ja die Alufolie im Deckel. Dann ein weiterer Kritikpunkt ist die geringe Entropiemenge einfach in der Machine-Readable Zone. Aber das ist ein Problem, wo diese Standardgremium gesagt hat, in Ordnung, Problem ist erkannt. Es lässt sich daran jetzt mal so mittelfristig nichts drehen, dafür benutzt man diese Basic Authentication. Und es steht den Ländern ja offen, mit der Basic Authentication nur die rudimentären Daten freizuschalten und dann noch die Extended Authentication hinten ranzuhängen. Vieles ist noch im Fluss, wie haben wir ja auch gemerkt, steht dran, Standard ist es noch nicht, aber in die Richtung scheint es zu gehen oder jenes ist einfach nur noch nicht Standard und wird diskutiert. Aber so zumindest der erste Eindruck ist doch, also zumindest mein Empfinden, halbwegs positiv. Es sind wenigstens Leute in diesem Fall unter den Entscheidern, die die technischen Entscheidungen, die technischen Weichen stellen, zumindest einige Leute dabei, die wohl Fachverständnis und eine nicht unerhebliche Menge gesunden Menschenverstand mitbringen. Und das ist doch immerhin wichtig.
Ja, also zum Thema BSI, dran ist es auf dieser Veranstaltung noch mehrere Leute vom BSI, wobei die alle aus der quasi Forschungs- und Entwicklungsabteilung des BSI gekommen sind. Muss man sagen, ich hatte früher schon mit BSI zu tun. Da hatte ich teilweise Vorträge gehört über Security, wo also der Sand so richtig ausgerieselt ist. Da ging es um irgendwelche Zertifikate und Sicherheitsstandards und so weiter und so fort. Da war es also dieses Mal wirklich eine sehr positive Erfahrung.
War eine angenehme Überraschung. Und dass der Mensch einen Doktor hat, das habe ich auch erst im Nachhinein jetzt aus der CT erfahren. Der stand bei ihm nirgends drauf, sondern wir sind danach rumgegangen und haben in der Kneipe darüber geredet, wie viele der sogenannten Security-Experten jetzt hier auf ihrem Laptop Linux haben. Das waren nämlich, glaube ich, nur zwei Leute, er und ich. Und also und haben darüber gerügt, wie man Linux auf dem Laptop zu laufen. Also ein erfrischend normaler Mensch. Okay, das war's von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Fragen haben wir ja reichlich schon gehabt, aber wenn es noch was gibt, nach bestem Wissen und Gewissen, also nach diesem Kenntnisstand, gerne ja.
Ihr habt ja vorhin erwähnt, dass SHA oder SHA1 ist sowieso Flash-Algorithmus zum Einsatz kommt. Richtig. Ich glaube, Schreiner und Kohn haben gemeint, dass der in 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr ausreicht. Ist das dann möglich, den zu ersetzen oder sonst was?
Das kurze Antwort, ich weiß es nicht. Also die haben, diese drei Algorithmen sind genannt worden als Optionen die man verwenden kann in den Pässen, welche letztendlich verwendet werden. Also es muss erst ja nochmal voll standardisiert werden, sie müssen sich ja voll einigen werden. Und es sind mehrere genannt, das heißt die Länder haben auch nochmal die Möglichkeit zu entscheiden, welchen sie für ihre Instanz von dem ganzen Verfahren
also,
haben.
Er hat in dem Nebensatz irgendwann mal erwähnt, dass er also in Deutschland 60 oder 256 Variante gleich nehmen wollen. Ja, wobei die ja prinzipiell das gleiche Problem hat wie die SHA1, aber gut, es ist vermutlich da halt wieder so, was ist in den Karten verfügbar und es wird halt genommen.
Ja?
Also, man kennt das Problem jetzt ab von SHA1, weiß nicht, wie wird man damit umgehen, wenn so ein Hash-Algorithmus mal.
Also der GAU, dass irgendein Verfahren einfach nicht, dass irgendeines der verwendeten Verfahren einfach bricht. Also ich habe auch gefragt, ob die Chips irgendeine Kill-Funktion haben werden. Die Antwort war nein, ist nicht angedacht. Also die Kill-Funktion ist die Mikrowelle. Der einzige Fallback, der an der Stelle bleibt, ist wie vorhin erwähnt, dass die deutschen Pässe so designt sind, dass der elektronische Layer, dass der wirklich ein Add-on ist, ein weiteres Sicherheitsmerkmal. Zusätzlich zu dem physikalischen, sprich, die Zertifikate wurden nicht mehr verlängert. Bei den ersten PDFs, die so auf einer ersten Folie kleingedruckt dran waren, da ist irgendwo, das ist da geht es um die PKI und da sind auch Kapitel drin über, was passiert, wenn meine Root-CA kompromittiert wird, was passiert, wenn eine Hersteller-CA kompromittiert wird. Da stehen dann also recht klare Anweisungen drin, Revocation Certificates sind zu verbreiten und zwar innerhalb einer Deadline von 48 Stunden, nicht länger. Da muss es die ganze Welt haben. Also man hat sich offensichtlich auch da schon einige Gedanken gemacht. Noch mehr? Ja?
Ich denke, bei dem hier hat man halt doch das große Problem, dass man die ganzen Pässe verteilt. Das, was einmal drauf ist, steht drauf, die kann man nicht in die Werkstatt zurückpfeifen, wie die Obus oder so.
Ja.
Und hier hat man auch keine Kontrolle, wo die sind und keine Ahnung. Das
Ja, aber alles andere würde heißen, dass du die Dinge irgendwie im Feld manipulieren kannst. Und genau das willst du ja ganz genau.
Ja, das ist doch nicht vollkommen
darauf hinweisen,
weil
es den Einzelfließen verfahren gibt. Du hast, das ist also die größte Unsicherheit an dem Ganzen ist meiner Meinung nach die Laufzeit von 10 Jahren. Weil es ist unheimlich schwer zu sagen, was die gerade die Kryptografie in den nächsten 5 oder 7 oder 10 Jahren machen wird. Das ist richtig. Also die einzige Möglichkeit, wie du Einfluss auf dieses Zeug nehmen kannst, ist genauso wie bei den Zertifikaten, nur die Deadline hinten raus, wie lange gilt es. Wenn es einmal draußen ist, ist es draußen.
Die Alternative wäre im Prinzip so zu machen wie bei den EC-Karten, alles unter Verschluss halten, nichts veröffentlichen und wenn dann noch irgendwas passiert, heimlich stimmen, leise die Dinger austauschen.
Aber nee, also du hast
also machen diese auslaufen und dann neue auslegen. Aber das ist ja genau das, was man nicht will. Das ist ein öffentliches Verfahren. Ja,
also die einzige Variante ist, also das was die, woran die sich dann eben halten, ist der Fallback, die physikalischen Merkmale. Also für die, also mein Empfinden war jetzt, so wie er das, gut, man darf auf der anderen Seite auch nicht vergessen, der Mensch hat irgendwo ein Stück weit auch sein Kind jetzt verkaufen müssen. Aber so wie er es dargestellt hat, ist für die Leute dort der Schwerpunkt jetzt auch nicht darauf gelegen zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt ein biometrisches Feature, sondern der Fokus war dort, diese Technik, dieser Chip, der drauf ist, ist ein weiteres Sicherheitsmerkmal. Und das ist genauso wie bei den Banknoten auch, die haben eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen. Und wenn es irgendjemand mal hinkriegt, diese Papiersorte, die da halt verwendet wird, durch einen glücklichen Zufall 100% zu emittieren, dann hat das Ding immer noch weitere Sicherheitsfeatures und du musst nicht alle Banknoten einsammeln. Also so war, ist der Fokus dort gewesen, dem seine Betrachtungsweise. Und alles Weitere, was danach kam mit Extended Authentication und Fingerabdrücken und so weiter, das hat man ja nur gemacht, weil die politische Wegrichtung eingeschlagen wurde. Wir wollen biometrische Merkmale auf den Pässen haben und das Einzige, was Sie jetzt da eben gemacht haben, war der Ja-Aber-Satz, ja, aber wir machen es möglichst sicher. Soweit eben möglich. Ja?
Haben die irgendwelche Standards zur Übertragung zu den Lesegeräten? Da muss ja jetzt alle 2 Wochen oder sowas müssen auch ein Zertifikat übertragen werden. Im schlimmsten Fall müssen wir bloß die Telefonleitung abhören und dann war's das.
Also Zertifikate sind als erstes mal immer öffentlich, die kannst du in die Zeitung setzen. Das macht mal nichts aus. Dann, ich weiß nicht, wie weit die mit dem Deployment von irgendwelchen Zertifikaten sind. Also, wenn ich dem seine Timeline richtig in Erinnerung habe, dann sind das die Ausweise, die jetzt im Oktober hätten kommen sollen und jetzt vermutlich nochmal ein bisschen verzögern, die hätten nur die Basic Authentication gehabt. Und da brauchst du noch gar keine Zertifikate. Da brauchst du ja nur diese Machine Readable Zone. Und für alles Weitere hat man dann nochmal eine weitere Deadline, wo man nochmal Zeit hat, um das Ganze aufzubauen.
Wie das dann, hat er auch sonst weiter nichts erzählt.
Genau, richtig. Wie das dann konkret aussehen wird, ob das große LDAP-Server geben wird oder was auch immer. Das Einzige, was über diese CA zu lesen war, das war in einer der PDF-Seiten, dass es eine Schätzung gibt, die ganzen Zertifikatsdaten, die man braucht, wenn das ganze weltweit in Gebrauch ist, dass diese Datenmenge etwa 25 Megabyte betragen wird. Das war alles, was da in Erfahrung zu bringen war, jetzt in den Nachmittag und auch im Vortrag. Okay, also, wenn es keine weiteren Kommentare oder Fragen oder sonst was gibt, dann war schön, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören.
Ich bin